Ja, es ist in der Tat eine Freude, auch heute Morgen wieder hier stehen zu dürfen. Am letzten Sonntag haben wir damit begonnen, über die Entstehung, die Ursprünge zu sprechen. Und heute Morgen möchte ich diese Thematik fortsetzen. Das ist gewissermaßen Teil 2 zu der Einleitung, zu dem, was wir wirklich untersuchen wollen in 1. Mose. Das Thema Entstehungsgeschichte ist für alle unsere Überlegung, für alles, was wir als Menschen so anstellen, unser ganzes menschliches Leben, von absolut grundsätzlicher Bedeutung. Es ist die Grundlage unserer Existenz. Auf dieser Grundlage definiert sich unser ganzes Schicksal. Und ein richtiges Verständnis der Entstehung verstehen wir unser ganzes Leben nicht recht. Dann verstehen wir die Welt nicht, das Universum nicht richtig und einfach auch nicht die ultimative Bedeutung aller Dinge. Wenn es um die Entstehung geht, gibt es wirklich nur 2 Optionen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Es gibt einen Schöpfergott oder es gibt keinen Schöpfergott. Das sind die einzigen beiden Optionen. Entweder gibt es einen Schöpfergott oder es gibt keinen Schöpfergott. Wenn es keinen gibt, dann ist alles eine unmögliche, eine unplausible, irrationale Folge des Zufalls. Die Gleichung, an die Menschen glauben, die dafür einstehen, ist niemand mal nichts, ergibt alles. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Andererseits jedoch, wenn es eine kreative Intelligenz gibt, Gott als Schöpfer, ist die Schöpfung nachvollziehbar. Sie ist nicht nur möglich, sondern plausibel und rational. Selbst die Wissenschaftler, die ihre Spuren in der Welt der Wissenschaft hinterlassen haben, diejenigen, die ehrlich denken und ehrliche Bekenntnisse über die Entstehung der Welt ablegen, werden euch sagen, dass es eine schöpferische Intelligenz geben muss. Selbst Einstein sagte das. Ein gewisser Michael Behe schrieb ein Buch mit dem Titel Darwins Black Box. Interessant. Biochemische Einwände gegen die Evolutionstheorie. Und er ist Wissenschaftler, aber kein Christ. Und dennoch sagt er im Prinzip, Leute, das Spiel ist aus. Die Liste ist vorbei. Es gibt keine andere Erklärung für dieses Universum als einem intelligenten Schöpfer. Das ist die einzige Sache, die irgendeinen Sinn ergibt. Darwin erklärte das Universum einzig und allein auf der Grundlage von äußeren Erscheinungen. Aber je tiefer die Wissenschaft schürft, umso mehr ist sie gezwungen, sich der Schlussfolgerung eines Schöpfergottes anzuschließen. Hinter diesem komplexen Universum steckt ein unermesslich intelligentes und mächtiges, ewiges Wesen, das alles geschaffen hat. Und das ist die einzige Sache, die irgendeinen Sinn ergibt. Die Evolution hingegen ergibt keine Form von irgendeinem Sinn. In keiner Form irgendeinen Sinn. Nun, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wenn dieses Universum das Produkt eines Schöpfergottes ist, wie können wir irgendetwas über diesen Gott wissen? Wie können wir wissen, wer er ist und wie er die Dinge geschaffen hat? Legitime Frage. Nun, darauf gibt es nur eine Antwort. Und die lautet, dass wir ihn nur kennen und wissen können, wie er die Welt geschaffen hat, wenn Gott sich entschieden hat, uns das mitzuteilen. Die gute Nachricht ist, er hat uns nicht nur ein Buch gegeben, sondern eine ganze Bibliothek mit 66 Büchern. Er hat sich darin selbst geoffenbart. Und diese Offenbarung enthält klare Informationen darüber, wie er das Universum geschaffen hat. Im Psalm 19 lesen wir zum Beispiel die bekannten Worte: Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Mit anderen Worten spricht alles im Universum Tag und Nacht von einem Schöpfergott. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Mit anderen Worten, es ist eine stumme, aber dennoch unmissverständliche Offenbarung. Betrachtet nur einmal die Beschöpfung. Schaut sie euch nur einmal an. Schaut euch das Universum an, die Himmel und ihre Ausdehnung und alles, was Gott geschaffen hat. Meine, beobachtet es am Tag und in der Nacht, dann wird es deutlich. Und er sagt, ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Jeder auf der Welt kann hinschauen und schöpferische Beweise eines intelligenten Schöpfergottes sehen. Und der Psalmist redet weiter auch über die Tatsache, dass Gott das geschaffene Universum zum Zelt der Sonne am Himmel gemacht hat. Und diese geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht von einem Ende des Himmels auf, an einem auf, und läuft um bis ans andere Ende, und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Nun ergreift sich diesen einen Himmelskörper heraus aus der Weite des Universums, der, der unser Leben am meisten beherrscht, in unserem Sonnensystem, der die größte Auswirkung auf uns hat und uns betrifft, nämlich die Sonne. Und er sagt über die Sonne, dass diese ihre Bahn von einem Ende des Himmels bis zum anderen durchläuft, sodass es keinen Ort gibt, an dem man ihre Wärme nicht spürt. Und die Wissenschaftler hat herausgefunden, dass die Sonne sich in einer Umlaufbahn befindet. Wir reden über die Sonne als Mittelpunkt unseres Sonnensystems und dass alles sich um sie dreht. Dazu müsst ihr aber wissen, dass die Wissenschaft entdeckt hat, dass die Sonne selbst eine Umlaufbahn hat. Und diese Umlaufbahn erstreckt sich von einem Ende des unendlichen Raums bis zum anderen. Die Sonne bewegt sich und zieht unser gesamtes Sonnensystem mit sich. Sie ist ebenso wenig fixiert wie die Dinge, die sich um sie herum bewegen. Der Psalmist sagt also, ihr könnt gen Himmel schauen, das Universum betrachten, die Schöpfung betrachten und all diese Dinge legen klar und deutlich Zeugnis über die Herrlichkeit Gottes ab, die Herrlichkeit seiner Intelligenz, dem gewaltigen Charakter seiner Macht, all das zu schaffen. Das ist wunderbar. In Hebräer Kapitel 1 lesen wir, dass Gott, nachdem er in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Durch Jesus hat er die Welt geschaffen. Wir lesen also, dass Gott durch Christus die Welt geschaffen hat. Im Psalm 19 heißt es, er hat das Universum geschaffen. Und in Hebräer 1,3 heißt es, dass er die Welt geschaffen hat durch Christus. Und die einzige Art und Weise, das zu wissen, besteht darin, dass Gott es uns sagt. Wir sind natürlich, Gott ist übernatürlich. Das Natürliche kann das Übernatürliche nicht begreifen. Aus eigener Kraft können wir Gott nicht finden. Wir sind in einer durch Zeit und Raum definierten Welt gefangen. Wir können diese Welt nicht entdecken und wir können ihr auch nicht entkommen und in die Ewigkeit schlüpfen und irgendwie das Unbegreifliche begreifen. Das können wir nicht. Das Einzige, was wir über Gott wissen, sind die Dinge, die er uns gesagt hat. Und deshalb hat er uns die Bibel gegeben. In 2. Timotheus 3,16 lesen wir sehr bekannte Worte. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott gehaucht. Gott hat sie ausgeatmet, sodass die Schrift sein Wort ist. Und in 2. Petrus Kapitel 1 heißt es, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die einzige Quelle der Erkenntnis, die wir über Gott haben, ist die Bibel und der äußerliche Beweis für Gott in der Schöpfung. Wir können etwas über Gott durch die Schöpfung erfahren, aber wir können Gott nicht ohne die Schrift kennen. Wir können wissen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Also wenn wir uns so in der Welt herumschauen, dann lässt das vermuten, dass ein Gott da ist. Aber wir können nicht wissen, wie er diese Schöpfung vollbracht hat, sofern er sich uns nicht offenbart und uns das sagt. Wir können also einige Dinge durch das wissen, was Theologen als natürliche Offenbarung bezeichnen. Aber um Gott wirklich zu kennen und zu wissen, wie er die Schöpfung vollbracht hat, wie er agiert und wie er rettet, brauchen wir die spezielle Offenbarung. Und das ist die Bibel. Behaltet das einmal im Hinterkopf, wenn wir jetzt zu 1. Mose Kapitel 1 zurückkehren. Als Gott die Bibel als Offenbarung seiner selbst begann, begann er wo? Ganz am Anfang. Macht Sinn, oder? Er begann mit einem Bericht über die Entstehungsgeschichte. Er begann mit einem Bericht, wie er das Universum schuf. In 1. Mose 1, Vers 1 lesen wir, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und in Kapitel 2, Vers 4 fährt er mit einer genauen Beschreibung damit fort, wie er die Dinge schuf. Da beginnt 1. Mose. Aber seine Offenbarung hört natürlich da nicht auf. 1. Mose ist nur das Buch der Entstehungsgeschichte. Um euch zu zeigen, wie wichtig 1. Mose ist, möchte ich euch die verschiedenen Entstehungen und Ursprünge zeigen. Die verschiedenen Ursprünge, die sich in der Offenbarung in diesem einem Buch finden. Und das griechische Wort Genesis, das auch für 1. Mose benutzt wird, bedeutet Entstehung, Anfänge. Und in 1. Mose findet ihr viele Anfänge, viele Entstehungsgeschichten oder Ursprünge. Erstens, darüber haben wir gerade gesprochen, findet ihr dort den Ursprung des Universums. 1. Mose 1, Vers 1 ist einzigartig in der gesamten Literatur und Wissenschaft und Philosophie. Jedes andere System der Kosmogenie, das eine Erklärung für das Universum bietet, sei es irgendwie aus altertümlichen religiösen Mythen oder modernen wissenschaftlichen Modellen, beginnt mit ewiger Materie oder ewiger Energie in irgendeiner Form. Nur das erste Buch Mose beginnt mit dem ewigen Gott. Das erste Buch Mose ist also ein Buch des Ursprungs des Universums. Zweitens finden wir im ersten Buch Mose den Ursprung von Ordnung und Komplexität. Ordnung und Komplexität. In der umfassenden Beobachtung des Menschen ist seine Welt eine geordnete Welt. Sie funktioniert nach starren Regeln und ist sehr komplex. Ordnung und Komplexität entstehen nie spontan. Sie werden immer durch eine vorher existierende Ursache erzeugt, die dazu programmiert ist, gleichzeitig Ordnung und Komplexität zu produzieren. Und in 1. Mose treffen wir auf Gott, der Ordnung und Komplexität in sein Universum programmierte. Drittens finden wir in 1. Mose auch den Ursprung des Sonnensystems. Mitten dieses enorm endlosen Universum schuf Gott ein Sonnensystem, die Erde sowie die Sonne und den Mond und die Planeten und alle Sterne im Himmel existierten nur durch den Schöpfer und wir erfahren, dass Gott sie alle geschaffen hat. Viertens erzählt uns 1. Mose vom Ursprung der Atmosphäre und der Hydrosphäre. Die Erde ist auf eine einzigartige Art und Weise mit einer großen Wassermasse und einer umfassenden Decke von Sauerstoff, Stickstoff und Gasmischung überzogen, beide zum Leben erforderlich sind. Diese Mischung wurde auf keinem anderen Himmelskörper oder Planeten gefunden. Das lässt sich eigentlich nur durch ihre einzigartige Schöpfung durch Gott erklären, der damit ein Umfeld für dieses menschliche Leben schuf. Fünftens finden wir in 1. Mose auch den Ursprung des Lebens und die Wunder der Reproduktion. Und das fast unendliche Komplexität, die in das genetische System der Pflanzen und Tiere programmiert ist, lässt sich ohne ihre gezielte Schöpfung durch eine übernatürliche und große und mächtige Intelligenz nicht erklären. Sechstens, und ganz gewiss auch von zentraler Bedeutung, lesen wir in 1. Mose über den Ursprung des Menschen. Ihr Lieben, der Mensch ist das am stärksten organisierte und komplexeste Wesen im Universum. Der Mensch ist die höchste Illustration von Ordnung und Komplexität. Er zeichnet sich nicht nur durch zahllose, komplexe, physisch-chemische Strukturen aus, die ihn zum Leben und zum Reproduzieren befähigen, sondern darüber hinaus kommt noch das Wesen des Menschen hinzu, das ihn einfach befähigt, über abstrakte Entitäten wie von Schönheit und Liebe und Anbetung und über seine eigene Bedeutung nachzudenken. Das ist einzigartig. Es ist dieses Bewusstsein des Ich, das den Menschen vom Rest der Schöpfungsordnung unterscheidet und absondert und ihn als Menschen identifiziert, dass er so ist. Der wahre Bericht über die Schöpfung des Menschen findet sich ausschließlich in 1. Mose. Siebtens, dort findet ihr auch den Ursprung der Ehe. Diese bemerkenswerte, universelle, konstante Institution der Ehe und des Heims, einer monogam, patriarchalen, sozialen Kultur, wird in 1. Mose als etwas beschrieben, das vom Schöpfer geschaffen wurde. Während Polygamie, Kindsmord, Matriarchat Promiskuität, Scheidung, Abtreibung, Homosexualität und die verschiedenen Ausprägungen der Verderbtheit, die sich nach dem Sündenfall entwickelten, Gottes anfängliche Ordnung korrumpierten. Achtens findet sich in 1. Mose auch der Ursprung des Bösen. Der Ursprung des physisch und moralisch Bösen im Universum wird im 1. Buch Mose als eine Art von vorübergehenden Eindringen in Gottes perfekte Welt erklärt. Dass Gott als Zugeständnis an den Grundsatz der menschlichen Freiheit und Verantwortung zulässt und auch um sich selbst als Erlöser der Sünde und des Sünders sowie als Schöpfer zu bestätigen und zu manifestieren. Neuntens findet ihr in 1. Buch Mose auch den Ursprung des Gerichts über das Böse. Alle Formen von Gottes Zorn werden in 1. Mose ins Rollen gebracht und auch sehr deutlich illustriert. Zehntens findet ihr in 1. Mose den Ursprung der Errettung aus Gnade durch Gottes Barmherzigkeit, der erste Hinweis auf den Messias, ein stellvertretendes Opfer. Leute, das findet sich alles in 1. Mose und bereits dort wird Gott als barmherzig gegenüber Adam und Eva offenbart, indem er sie nicht tötet, obwohl sie für ihre Sünde den Tod verdient hatten. Und dann entwickelt Gott ein System von Tieropfern, ein stellvertretendes Opfer für den Sünder, was wiederum den Akt seiner Barmherzigkeit und Gnade darstellt und eine wunderbare Vorschattung von dem ist, was kommen wird in Christus. Der Heilsplan, der zu Christus führt, wird bereits angedeutet, als in 1. Mose der Same der Frau erwähnt wird. Same der Frau, Moment mal, ja, im Sinne, der von Gott in Maria eingepflanzt wird. Das ist der Messias, der Retter. Elftens, in 1. Mose finden wir auch den Ursprung der Sprache. Wisst ihr, eines der Dinge, die bei den Anhängern der Evolutionstheorie immer wieder sehr sauer aufstößt, ist, wie man vom Affen zum Menschen mutiert und dabei nicht nur körperliche Veränderungen durchmacht, sondern wie auch Sprache sich entwickelt. Das können Sie nicht erklären. Ich meine, Sie haben Erklärung, aber das ist so lächerlich. Wie kommt man von diesem Grunzen, also von diesen unverständlichen Lauten, zu dieser fein geschliffenen Art und Weise zu kommunizieren, zu menschlicher Sprache? Die Lösung der Naturwissenschaftler ist einfach nur bizarr. Die Kluft zwischen dem sinnentleerten, instinktiven Schnattern von Tieren und der intelligenten und abstrakten, symbolischen Kommunikation des Menschen ist absolut vollkommen unüberbrückbar durch irgendeinen evolutionären Prozess. Zwölftens. 1. Mose liefert nicht nur einen Bericht über den Ursprung der Sprache im Allgemeinen, sondern auch, wie sich so viele Sprachen als Folge des Gerichts Gottes beim Turmbau von Babel entwickelten. Auch das in 1. Mose. 13. Punkt ist, ihr findet in 1. Mose den Ursprung von Obrigkeiten. Die Entwicklung organisierter Systeme menschlicher Regierung zur Wahrung geordneter gesellschaftlicher Strukturen durch Gesetze und durch Strafe, durch Systeme wie das Gesetz und die Strafe. Punkt 14 ist, ihr findet in 1. Mose den Ursprung der Kultur. Hochinteressant. Da ist Dinge wie Landflucht, die Entwicklung von Metallurgie, Musik, Landwirtschaft, Tierzucht, Schreiben, Bildung, Navigation. Naja, die hatten keine Navis, aber es geht um Navigation, Textilien und Keramik. All das hat den Anfang in 1. Mose. 15. In 1. Mose findet ihr auch den Ursprung der Nation und das geht natürlich wieder auf was zurück? Auf den Turmbau von Babel, wo Gott eine Rasse nimmt und sie in alle Winde zerstreut. Leute, das ist die einzige Quelle, die ihr je dazu finden werdet, warum es so viele verschiedene Leute gibt, die mit so vielen verschiedenen Sprachen und Kulturen überall auf dieser Welt verteilt sind. 16. Ihr findet in 1. Mose auch den Ursprung der Religion. Und zwar als wahre und als falsche Religion. Organisierte Formen der Anbetung und des Verhaltens. Den Ursprung des einzigartigen menschlichen Wesens durch ein Bewusstsein zu haben und die Fähigkeit zu besitzen, einen Gott zu begreifen und ein System zu entwickeln, auf diesen Gott zu reagieren, der nach Meinung der Menschen existiert. Das ist das falsche oder das richtige System der Religion. All das erscheint in 1. Mose. Und der letzte Punkt, ihr könnt in 1. Mose den Ursprung des auserwählten Volkes Israel finden. Also es gibt noch ganz andere Dinge, die wir aufzählen können, Kleinigkeiten. Aber das ist zusammengefasst. Israel war der Kanal für Gottes Offenbarung an die ganze Welt. Es war das Volk, durch das Gott seine Offenbarung verlauten ließ. Und durch das er seinen Bund der Rettung brachte und in 1. Mose 12 zu Abraham kam. Wenn ihr also von Ursprüngen und der Entstehungsgeschichte redet, dann müsst ihr zu 1. Mose gehen. 1. Mose ist ein Buch über die Entstehungsgeschichte. Und ich möchte noch einmal ganz klar sagen, und das habe ich schon letzten Sonntag getan, ich weiß es, entweder glaubt ihr 1. Mose oder ihr tut es nicht. Entweder glaubt ihr dem, was dort steht, über die Ursprünge, oder ihr glaubt es nicht. Und das beinhaltet dann auch, dass ihr entweder den Bericht über die Schöpfung in 1. Mose 1 und 2 glaubt oder ihr glaubt diesen Bericht einfach nicht. So einfach ist das. Wenn ihr das nicht glaubt, dann habt ihr wirklich keine Hoffnung, jemals zur Wahrheit zu gelangen. Ihr werdet sie nicht finden. Und auch Wissenschaftler werden die Wahrheit ohne den Gott der Bibel niemals finden. Niemals. Entweder glaubt ihr 1. Mose oder ihr tut es nicht und seid verloren. Ihr Lieben, unerträglich wird es, wenn jemand behauptet, dass er an die gesamte Bibel glaubt, aber nicht an den Schöpfungsbericht in 1. Mose. Habt ihr solche Leute getroffen? Tja, reichlich, oder? Ihr glaubt 1. Mose und ihr glaubt an den Ursprung der Sünde und ihr glaubt vielleicht alles ab Kapitel 3, aber erst ab Kapitel 3. Ah, vielleicht seid ihr aber auch nicht darüber sicher, weil ihr nicht wirklich glaubt, dass es tatsächlich einen Adam und Eva gab. Nun, dann habt ihr wirklich ein Problem, weil Jesus das auch glaubte und Jesus wusste, das ist die Wahrheit. Er sagt, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Es gab einen echten Christus und deshalb gab es auch einen echten Adam. Aber nur für den Fall, dass ihr nicht an einen echten Adam glaubt und der Bibel vielleicht erst ab Kapitel 6 glaubt und vielleicht an die Sintflut glaubt. Nun, vielleicht glaubt ihr auch das nicht. Aber ihr glaubt vielleicht an die Beschreibung des Turmbaus zu Babel in Kapitel 11. Naja, vielleicht ist das auch ein bisschen viel. Vielleicht glaubt ihr alles, was nach diesem Turmbau zu Babel geschieht. Vielleicht glaubt ihr erst ab Abraham. Nun, diese Vorgehensweise ist wirklich lächerlich. Merkt ihr das? Wenn ihr den Anfang nicht glauben könnt, dann könnt ihr den Rest auch nicht glauben. Und ich meinerseits werde nie mit Hilfe der Wissenschaft zu beweisen versuchen, dass 1. Mose wahr ist. Ich werde einfach weiterhin verkünden, was 1. Mose steht und ihr müsst, so wie die Wissenschaft, sich dem beugen, was dort steht. Wir haben gar keine andere Wahl. Und das muss auch die Wissenschaft tun, um überhaupt eine wahre Wissenschaft zu sein. Alles andere ist Pseudowissenschaft. Alles, was ihr darüber wissen könnt, wie Gott die Schöpfung vollbracht hat, ist das, was er gesagt hat. Und das ist alles, was ihr wissen könnt. Und wenn ihr nicht glaubt, was er über die Schöpfung gesagt hat, ich meine, was für eine Art Präzedenzfall habt ihr dann für den Rest der Bibel geschaffen? Und wie steht es mit dem Ende? Wisst ihr, wie die ganze Menschheitsgeschichte endet? Sie endet laut 2. Petrus, wenn der Herr die Schöpfung des Universums rückgängig macht. Die Elemente werden sich vor Hitze auflösen und die nukleare Struktur, die atomare Struktur des Universums sich buchstäblich voll und ganz gegen die eigene Existenz wendet und das Universum quasi vernichtet. Wenn Gott die Schöpfung rückgängig macht, wenn die Elemente sich vor Hitze auflösen in einer Art von einem nuklearen Holocaust, der das Ende der Menschheit signalisiert. Unmittelbar danach lesen wir im Buch der Offenbarung, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und ich möchte euch Folgendes fragen. Glaubt ihr, dass er dazu in der Lage ist, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen? Oder glaubt ihr etwa, dass es wieder Milliarden von Jahren andauern wird, bis sich das entwickelt, bis der neue Himmel? Leute, ihr könnt so lange warten, ich warte nicht so lange. Wird es Milliarden von Jahren dauern, bis sich ein neuer Himmel und eine neue Erde entwickelt haben? Oder glaubt ihr, dass Gott in der Lage wäre, das einfach so geschehen zu lassen, indem er spricht und ihre Existenz durch sein Wort herbeiführt? Ich glaube das. Und wenn ihr das glaubt, warum habt ihr dann Probleme mit 1. Mose? Warum? Wenn Gott das gesamte Universum im Bruchteil einer Sekunde auslöschen und auflösen kann, ihr Lieben, wenn er in der Drangsal das Universum aus der Bahn werfen kann und es zur Zeit des Reich Gottes erneuern kann und dann am Ende der 1000 Jahre völlig auflösen kann. Wenn er all das tun kann, dann weiß ich nicht, warum es Leute gibt, die ein Problem damit haben sollten, dass er alles in 6 Tagen geschaffen hat. Ich sage immer, er hätte es an einem Tag schaffen können, wenn er gewollt hätte. Aber um eine gewisse Schöpfungsordnung zu geben, hat er sich 6 Tage Zeit genommen. Meine Lieben, die Auswirkungen, die eine Ablehnung dieses Berichts in 1. Mose mit sich bringen, reichen sehr tief. Sehr, sehr tief. Hört mir bitte jetzt gut zu. Das ist wichtig. Es ist überhaupt nicht notwendig, die Schöpfung innerhalb von 6 Tagen abzulehnen. Das ist nicht notwendig. Ihr Lieben, wir haben völlig grundlos Zugeständnisse an die Wissenschaft, an die sogenannte Wissenschaft und an die Evolutionstheorie gemacht. Wir haben Zugeständnisse gemacht. Die Wissenschaft weiß gar nichts und beweist nichts, dass einer Schöpfung innerhalb von 6 Tagen widerspricht. Absolut nichts. Wirklich nichts. Die Wissenschaft stellt im Verlauf der Fortschritte, die sie macht, sogar Behauptungen auf, die die Evolution lächerlich machen und zunehmend lächerlicher werden lassen. Leute, das ist so wichtig, das in einer richtigen Perspektive zu sehen. Wir haben der Wissenschaft zu lange nachgegeben und es ist Zeit, nicht mehr klein beizugeben. Wenn ihr zu diesem Thema mal was lesen wollt, besorgt euch das Buch von Philip Johnson. Philip Johnson hat ein sehr gutes Buch geschrieben, das heißt Darwin im Kreuzverhör. Und das nimmt die wissenschaftliche Perspektive auf diese Argumente und richtet sie zugrunde. Mit seinen Argumenten zeigt er sehr deutlich auf, dass sie nichts zu sagen hat. Absolut gar nichts. Christen akzeptieren einfach buchstäblich die wissenschaftliche Beschreibung der Entstehung und entwickeln eine Voreingenommenheit, und zwar zugunsten der Evolution, als ob das irgendwie bewiesen sei und die Bibel an diesem Punkt einfach nachgeben müsse, weil die Schöpfung innerhalb von 6 Tagen wissenschaftlich nicht möglich ist. Also dreht man da dann rum. Leute, das ist einfach nicht wahr. Die meisten christlichen Leiter haben bereits als Tatsache akzeptiert, dass das Universum Milliarden von Jahren alt ist. In christlichen Kreisen bitte. Ich rede nicht jetzt von der Welt. Nein, in christlichen Kreisen. Doch die Bibel sagt deutlich, dass Gott das Universum buchstäblich in 6 Tagen geschaffen hat. Niemand kann es leugnen, dass es dort so steht. Du kannst es übersetzen, wie du willst. Pascal hat es getan, ich habe es getan, wir kamen immer wieder raus. Yom bedeutet Tag und davon gab es 6. Okay? 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Aber irgendwie glauben diese Leute, dass Wissenschaftler bewiesen haben, dass die Erde Milliarden von Jahren alt sein muss. Und deshalb glauben sie, dass man 1. Mose einfach zurückkehren muss und das korrigieren muss. Und durch diesen Schritt haben sie es zugelassen, dass sie die Autorität der Bibel unterwandern konnten. Also diese Wissenschaftler unterwandern die Autorität der Schrift. Leute, das ist wirklich ein starkes Stück, wenn die Worte der Bibel 6 Tage etwas anderes bedeuten als das, was da steht, und ihr zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Wissenschaft Recht hat und die Bibel Unrecht, weil Wissenschaftler behaupten, das sei falsch. Wenn ihr den Worten in 1. Mose nicht trauen könnt, dann frage ich euch, welchen Worten in der Schrift könnt ihr dann überhaupt trauen? Das ist eine traurige Anklage gegen das Christentum. Und die Humanisten benutzen die kompromissbereiten christlichen Leiter sogar dazu, ihr Anliegen, nämlich das Christentum zu unterwandern, voranzutreiben. Und aus diesem Grund haben wir heutzutage eine Art von Christentum, das 1. Mose 1 nicht mehr als den absoluten Maßstab ansieht. Leute, das finde ich sehr traurig. Und deshalb können wir nicht über diese Dinge einfach so rübergehen und sagen, oh, ist nicht so wichtig. Nun, christliche Leiter würden sich zwar vielleicht nicht der humanistischen Evolution verpflichten, sie würden sagen, oh ja, es gibt einen Gott und irgendwie ist Gott am Prozess der Evolution beteiligt. Und das nennt man theistische Evolution oder manchmal auch progressive Schöpfung. Das ist ein Begriff, der vor einigen Jahren von einem gewissen Russell Mixter im Fachbereich Naturwissenschaften der Universität von Wheaton entwickelt wurde. Sie würden sagen, nein, es gibt einen Gott und Gott bringt sich an gewissen Punkten in der theistischen Evolution ein. Leute, theistische Evolution besagt, Gott hat den Prozess begonnen und initiiert. progressive Schöpfung gesagt. Er bringt sich an gewissen Punkten des Prozesses ein. Aber es hat dennoch Millionen und Milliarden von Jahren gedauert, bis dieser Prozess abgeschlossen wurde. Diese Leute behaupten, sie würden an Gott glauben. Und das macht es so schmerzhaft. Sie würden wahrscheinlich sagen, dass sie an die Schrift glauben, aber sie wollen keine Schöpfung innerhalb von 6 Tagen zulassen. Wow, das stellt gewaltige Probleme dar. Und hier ist eines davon. Das sind wirklich große Probleme. Ich kann euch nicht alle geben, alle Probleme, aber eins will ich euch sagen. Es ist ein sehr schwerwiegendes. Wenn der Mensch am Ende der Evolution, und zwar durch einen natürlichen Evolutionsprozess oder einen theistischen Evolutionsprozess geschaffen wurde, gibt es ein gewaltiges Problem. Manche Christen denken, sie müssten das glauben, um, wie gesagt, der Wissenschaft irgendwie Tribut zu zahlen. Nein, selbst wenn das von der Warte der progressiven Schöpfung aus geschah, wo Gott sich an verschiedenen Punkten des Prozesses einbringt, dann ergibt sich das Problem, dass die Evolution, und jetzt hört gut zu, ein Prozess ist, der durch den Tod gestaltet ist. Ich erkläre das noch. Ihr wisst, Evolution ist ein Prozess, der als Überleben des Stärkeren bekannt ist. Es ist ein Prozess der Gewalt, des Blutvergießens, des Prozess des Leidens. Es ist ein Prozess der Krankheit, es ist ein Prozess des Todes, in dessen Verlauf das System eine immer höhere Stufe erreicht, bis es beim Menschen ankommt. Und an dieser Stelle gibt es wirklich ein ernsthaftes Problem aus diesem Denken. Es gibt für Milliarden Jahren keinen Menschen, und wann dieser dann auf der Bildfläche erscheint, ist er vollkommen und ohne Sünde und es gibt keinen Tod. Passt nicht, oder? Das passt schon nicht. Der Tod tritt erst in Erscheinung, nachdem der Mensch was getan hat? Gesündigt hat. Wie kann es aber Tod vor dem Sündenfall geben? Okay, seht ihr das Problem? Die Erde war noch nicht einmal verflucht. Also damit steht die ganze Geschichte aus 1. Mose auf dem Kopf. Wenn in diesen Milliarden von Jahren der Evolution alle möglichen Tode geschehen sind, welche Konsequenz hatte die Sünde dann für die Welt, die es nicht schon vorher gab? Interessant, oder? Und wie konnte Gott, als er sich diese ganze Evolution ansah und er ganz am Ende den Menschen betrachtete, sagen, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich meine, wie konnte Gott es für gut befinden? Hätte er nicht können, oder? Die Sünde von Adam und der Fluch des Todes wären dann bedeutungslos, weil es schon seit Jahrtausenden und Milliarden von Jahren den Tod gegeben hätte. Leute, das verzerrt einfach die gesamte Aufzeichnung der Bibel. Denn was ihr in 1. Mose habt, ist eine vollkommene Welt, bis Adam der Sünde verfällt und Gott das Universum verflucht. Und dann kommt der Tod in die Welt. Und zwar erst damit. Und Krankheit und Leid und Gewalt und Blutvergießen kommen erst dann, nicht schon vorher. In dieser Hinsicht ist die Evolution also völlig unsinnig. Wisst ihr, es gibt Christen, die ausziehen und sagen, wir sind gegen Abtreibung und Homosexualität und gegen Sterbehilfe, gegen Völkermord. Stimmt, sind wir auch alles. Wir sind gegen die moralischen Übel unserer Gesellschaft. Aber die Frage ist, woher kommen denn diese Dinge? Ich meine, woher kommen diese Dinge? Woher wissen wir das? Warum sind wir gegen diese Dinge? Können wir sagen, warum? Ja. Der Grund ist, weil sie in der Schrift verboten sind. Weil die Schrift es sagt. Und der einzige Grund, aus dem wir gegen Abtreibung sind, ist, dass Gott dagegen ist. Woher wissen wir das? Das hat er in der Schrift gesagt. Das steht im Wort Gottes. Der Grund, warum wir gegen Homosexualität sind, ist nicht, weil wir irgendwelche besonderen Gefühle haben, die wir hier sitzen, sondern weil es Gott in seinem Wort sagt. Das ist die Grundlage. Seht ihr, unsere Grundlage ist die Schrift. Aber das Problem ist, 1. Mose will man nicht als Grundlage nehmen. Deshalb weichen Menschen der Frage aus, ob die Bibel überhaupt Autorität hat. Ich meine, was glaubt ihr, was die Welt von uns denkt? Von unserem Bekenntnis zur Schrift, wenn wir das nicht glauben. Völlig selektiv. Macht keinen Sinn, die Christen machen nur keinen Sinn. Diese Kapitulation vor der Evolution, ich sage es nochmal, ist völlig, völlig unnötig. Die Evolution ist für nichts erforderlich, sie kann einfach nicht geschehen und es hat sie auch nie gegeben. Ich möchte euch einen Grund dafür nennen. Und ihr wisst schon, ich bin kein Wissenschaftler, das habt ihr beim letzten Mal schon gemerkt. Ich werde mein Bestes geben, um euch das dennoch verständlich zu machen. Ich habe im Laufe der Jahre einige Bücher zu diesem Thema gelesen. Bücher von Morris und Whitcomb, Wilder Smith und andere. Wilder Smith ist ein Wissenschaftler, der sehr viel zu diesem Thema geschrieben hat. Und in seinem Buch, zu Deutsch die wissenschaftliche Alternative zur neodarwinistischen Evolutionstheorie, demonstriert er die Absurdität der Evolution auf der Grundlage einer bedeutenden Tatsache. Und diese Tatsache ist die verschlüsselte Information in der DNS von lebenden Organismen. Wie ihr sicherlich wisst, sind das Informationen, die jeder hat, jeder lebendige Organismus. Die DNS ist unser genetisches Material und dieses genetische Material ist in jedem lebendigen Wesen. Und zwar ist das als ein Code, ein gewisser operativer Code. Dieser lebendige Organismus, sei es eine Zelle oder ein Mensch oder ein Tier, ist für alles, was er tut und was in ihm abläuft, von diesen Informationen abhängig, von diesen verschlüsselten Informationen. Jedes Lebewesen hat einen völlig anderen Code. Leute, Darwin hatte überhaupt keine Ahnung davon. Als er über die Entstehung der Arten schrieb, gab es noch keine genetischen Untersuchungen. Er wusste nichts über DNS, er wusste nichts über Chromosomen, das ging erst ein paar Jahre danach los. Er wusste nichts über Genetik. Und die existierte noch nicht als Wissenschaft. Und er beschrieb einfach, was er seiner Meinung nach sah. Und das alles beruhte auf äußeren Erscheinungen, mehr nicht. Leute, wenn Darwin heute noch leben würde, dann hätte er wirklich Schwierigkeiten, seine Abhandlung zu verkaufen. Hätte er absolute Schwierigkeiten. Damit hätte er kein Glück. Wisst ihr was? Er würde selber nicht einmal mehr daran glauben. Und er glaubte damals kaum an seine eigenen Ansichten. Wir haben da schon drüber gesprochen. Und würde es sicherlich nicht in einem Zeitalter wie dem heutigen tun, wo wir über die unglaubliche Fähigkeit verfügen, mit Elektronenmikroskopen die DNS sichtbar zu machen und zu untersuchen. Einfach diese verschlüsselten Informationen lebender Organismen zu sehen. Wilder Smith weist darauf hin, dass das ganze Gebiet der Genetik, das sich mit Informationen der Speicherung und dem Abruf dieser Informationen befasst, Darwin völlig unbekannt war. Jedes Lebewesen enthält Gene, die DNS, welche Informationen enthält. Und es ist mittlerweile bekannt, dass die Gene von beispielsweise höheren biologischen Organismen aus ungefähr 1 Milliarde Informationen bestehen. Das ist ein Haufen Zeugs. 1 Milliarde Informationen in einem einzigen Lebewesen. Und diese Informationen, die in diesem Lebewesen verschlüsselt sind, entscheiden über das Wesen, über Wachstum, Entwicklung, den Tod von Milliarden von Zellen in diesem lebendigen Organismus. Ehrlich gesagt, welcher Mensch, der bei Verstand ist, könnte je glauben, dass so komplexe Maschinen, und das sind letztlich Lebewesen, wer könnte je glauben, dass so komplexe Maschinen die genauen Informationen, die für Millionen Zellen, für Diagnose von Defekten und deren Reparatur sowie zur Vermehrung der Zellen zum Speichern und Abrufen benötigt werden, sich vollkommen und willkürlich und rein zufällig aus dem Nichts entwickelt haben. Wer könnte das glauben? Boah, ihr habt großen Glauben. Aber ihr sagt mir, ihr könnt nicht an Gott glauben? Das zu glauben ist vollkommen idiotisch. Echt idiotisch. Und die große Frage, die die Evolution zum Einsturz bringt, ist die Studie des Ursprungs von Informationen, die sogenannte Informationstheorie. So wird sie genannt. Woher kamen die Informationen? Woher kam der Code? Leute, ein Affe hat einen Affencode. Und die DNS und die Chromosomen und Gene führen dazu, dass der Affe sich immer wie ein Affe verhält. Der Affe verfügt über keinen Code, der ihn in einen Menschen verwandelt. Das ist einfach nicht der Fall. Das passiert nicht von selbst. So etwas wie einen Sprung von einer Spezies zu einer anderen gibt es einfach nicht. Gibt's nicht, ist nie nachgewiesen worden. So, woher kamen diese genetischen Informationen? Sie konnten sie nicht einfach aus dem Nichts entwickeln. Sie sind viel zu präzise. Und deshalb glaubten Menschen zu Zeiten Darwins, dass sich ein Einzeller zu einem Menschen entwickelt hätte. Ein Einzeller. Aber das ist völlig absurd. Denn dann müssten alle verschlüsselten Informationen, die für die Existenz dieses Einzellers erforderlich sind und für alles, was sich daraus entwickelt hat, einschließlich des Menschen, in dieser ursprünglichen Zelle enthalten sein. Und wenn diese Informationen nicht in der ursprünglichen Zelle enthalten waren, woher kamen sie dann? Das ist die Frage und das macht das Ganze so lächerlich. Wissenschaftler wissen, dass nicht alle verschlüsselten Informationen, die für die Existenz aller Lebewesen im Universum nötig sind, in einer einzelligen Amöbe enthalten sind. Das, was in einer einzelligen Amöbe enthalten ist, ist der Code für eine einzellige Amöbe, mehr nicht. Walter Smith schreibt dazu, Zitat, es gab eine bedeutende Tatsache, über die Darwin und jeder, der an seinen Epos Beteiligten nichts wusste. Ich beziehe mich auf die moderne Wissenschaft der Informationstheorie. Denn wenn eine urzeitliche Amöbe sich zu einem Primaten entwickeln soll, dann muss diese urzeitliche Zelle alle möglichen neuen Informationen dazu sammeln, wie Nieren, Lebern, Herzen mit vier Kammern, Großhirne und Kleinhirne bilden. Zitat Ende. Dieser Einzeller muss also Informationen sammeln, aber woher? Schon das Gesetz der Entropie besagt, dass Materie zerfällt. Materie zerfällt, dass die Dinge schlechter werden. Wie können Dinge dann gleichzeitig komplexer, wie können sie systematischer werden? Das ist im Widerspruch zur Entropie. Was auch immer die erste Amöbe hervorgebracht hat, egal welche unbelebten Dinge die erste Amöbe hervorgebracht hat, sie hätte Informationen sammeln müssen, damit das geschieht. Ich werde euch mal kurz eine Illustration geben. Vielleicht hilft euch das ein bisschen im Verständnis. Ich weiß, es ist sehr theoretisch, aber es ist ja nur eine Einleitung, okay? Habt ihr mal von geklonten Schafen gehört? Von Dolly? Schon ein bisschen länger her. Die Frage ist, ist das erfolgreiche Klonen von Schafen nicht ein Beleg für die Evolution? Wenn man es reproduzieren kann? Nein. Wisst ihr warum? Was beweist das? Es beweist, dass für so etwas wie Klon Intelligenz von außen nötig ist. Ihr könnt einem Schaf im Gehege nicht einfach sagen, mutiere, reproduziere dich. Das kann man nicht einfach so tun. Ich meine, das könnt ihr sagen, aber dann macht ihr euch selber zum Klon. Im Sinne von Tölpel. Clown sagt man, glaube ich, ne? Dieses Schaf wird kein geklontes Schaf hervorbringen, wenn nicht eine Intelligenz von außen sich mit dieser Genetik auskennt, versteht und von außen einwirkt, um diesen Klon zu produzieren. Und das ist nur eine klassische Illustration dafür, warum die Evolution nicht funktionieren kann. Wenn wir etwas schaffen wollen, das nur im geringsten Maße außerhalb der Naturordnung ist, dann ist ein menschliches Gehirn erforderlich, um auf diesem Niveau des Lebens einzugreifen. Und das muss von außen geschehen, weil die Informationen nicht in dem verschlüsselten System so enthalten sind, dass sich Dolly oder dass dieses Schaf sich reproduziert. Und genauso agiert Gott. Evolution ist nicht möglich. In 1. Korinther 15 heißt es, anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs. Es ist so, weil Gott all das durch den genetischen Code bestimmt hat. Und die kreuzen sich nicht einfach. Und die überspringen nicht einfach Grenzen. Walter Smith schreibt dazu, Zitat, wenn man von der Annahme ausgeht, dass die ursprüngliche Lebensform in der Urzeit eine Art Amöbe war, woher bekam sie die fast unendlichen Informationen, die in ihrer DNS gespeichert und von dort abgerufen werden müssen? Um diese amöbenartige Zelle in ein Säugetier zu verwandeln, einen Tintenfisch oder eine Biene, sind neue, ganzheitliche Informationen erforderlich. Weder die amöbenartige Zelle aus der Urzeit noch die anorganische Materie, aus der sie besteht, enthält derartig hochspezialisierte, ganzheitliche Informationen, die notwendig sind, um die vermeintliche Amöbe zum Beispiel in einen Menschenaffen zu verwandeln. Ist es legitim anzunehmen, dass solch unglaubliche Massen von Informationen sich spontan entwickelt haben, aus dem Nichts durch reinen Zufall? Zitat Ende. Absolut lächerlich. Zu Beginn der letzten Woche war ich mit meiner Frau auf einen Ausflug im Landkreis Ostprignitz in Brandenburg. Das ist eine wunderschöne Gegend. Unter anderem waren wir da auch in Linom. Und dort sind wir zwischen den 240 Hektar großen Wasserteichen spazieren gegangen. Diese Teiche entstanden damals weil man dort große Mengen aus der Erde geholt hat. Heute lockt diese Umwelt jährlich Hunderttausende von Zugvögeln dorthin. Kraniche und Gänse im Herbst sowie Störche im Frühjahr, die dann dort auch ihre Jungen aufziehen. Am Abend, als ich da zu Bett ging, habe ich einiges so ein bisschen über das Zugverhalten von Vögeln gelesen. Und da ist mir eine interessante Studie vor die Augen gekommen. Und zwar der frühere Leiter von Max-Planck-Institut für Ornithologie, das ist Vogelkunde, Peter Berthold, stellte fest, dass das Zugverhalten der Vögel, der Zug überhaupt, sowie die Flugdauer und die Flugrichtung, vererbt wird. Und dazu kreuzte er verschiedene Mönchsgrasmücken aus verschiedenen Regionen mit unterschiedlichem Zugverhalten. Mönchsgrasmücken sind keine Insekten, ja? Das sind Singvögel, die fast in ganz Europa und in einigen Teilen Afrikas verbreitet sind. Und er nahm dafür kapverdische Mönchsgrasmücken. Und die weisen überhaupt kein Zugverhalten auf. Das sind sogenannte Standvögel. Und er paarte sie mit ihren süddeutschen Artgenossen, die als Langstreckenzieher gelten. Und hat festgestellt, dass 40% der Nachkommen aus diesem Experiment Zugvögel wurden. Und stellte fest, die Reiselust wurde also vererbt. Aber wie lange fliegen Zugvögel und woher wissen sie, wie weit sie fliegen sollen? Und Berthold beobachtete bei den in Gefangenschaft lebenden Ziehern der Mönchsgrasmücke im Frühjahr sowie im Herbst eine Unruhe, die sich durch langes Flügelschlagen ausdrückte. Also die sitzen da im Käfig und er merkt auf einmal, die fangen an zu flattern. In besonderen Käfigen filmte er diese Vögel mit Infrarotkameras und erfasste die Dauer ihrer Flügelschläge. Die festgestellte Zeit multiplizierte er mit der durchschnittlichen Fluggeschwindigkeit und kam so auf die sonst zurückgelegte Distanz dieser Zugvögel. Das Flattern dieser Mönchsgrasmücken dauerte genauso lang, dass sie damit bis nach Südafrika gekommen wären. Ist nicht interessant? Obwohl sie da in Gefangenschaft waren. In einem weiteren Experiment bewies er, dass nicht nur die Reiselust und die Reisedistanz vererbt werden, sondern auch die Reiserichtung. Und er nahm dafür Vögel aus der Region des Neusiedlersees in Ostösterreich und dann nahm er Vögel von der Mönchsgrasmücke aus der Gegend des Bodensees und kreuzte diese beiden. Nun, beide Vogelgruppen sind Langstreckenzieher. Langstreckenzieher sind die, über 4000 Kilometer ziehen, wenn der Winter kommt. Aber diese beiden, einmal aus Ostösterreich und das Bodensee gehört, glaube ich, auch noch Teil zu Österreich, sind weit auseinander, also eine Landesbreite, fliegen nicht die gleichen Routen. Die Ostseite fliegt nämlich über den Balkan, über die Türkei und Israel nach Afrika, während die Vögel vom Bodensee fliegen über die Iberische Halbinsel, über Spanien, dann nach Westafrika. Jetzt hat er die beiden genommen, hat sie gekreuzt. Und das Ergebnis war verblüffend. Die Nachkommen sind weder die Ostroute noch die Westroute geflogen, sondern genau in der Mitte in Italien runtergeflogen. Ist nicht interessant? Und ausschließlich. Und das zeigt uns, dass Gott einfach diese Dinge programmiert. Ja, Wissenschaftler sind immer noch total begeistert davon, wie die Vögel, einige Vögel fliegen genau auf den gleichen Ast da in Afrika und nisten und schlafen auf dem gleichen Ast und fliegen wieder zurück und wie sie das alles finden. Gott hat diese Dinge programmiert. Diese Beispiele sind einfach nur ein wunderbarer Beleg dafür, wie Gott diese Dinge vorprogrammiert. Als Gott seine Schöpfung vollbrachte, schuf er alles und verschlüsselte alles. Leute, das gewaltige Ausmaß seiner Intelligenz kommt in der Summe seiner herrlichen Schöpfung zum Ausdruck und ist vom Menschen nicht einmal annähernd erforscht. Seine Intelligenz ist atemberaubend. Alles weist auf Gottes Spuren hin. Wilder Smith spricht in seinem Buch über einen Mann namens von Neumann, ein Wissenschaftler österreichisch-ungarischer Herkunft. Von Neumann definierte diese lebendigen Maschinen, wobei Maschinen sich auf einen Organismus bezieht, der lebt, mit den Worten, das Erstaunliche an Lebewesen ist, dass sie sich selbst reproduzieren, selbst erhalten sind und sich selbst reparieren. Das ist als die von Neumann-Maschine bekannt. Selbst reproduzierend, selbst erhaltend und selbst reparierend. Und in seinem Buch weist er darauf hin, dass wir nie in der Lage wären, solch eine Maschine zu konstruieren. Oder kennt ihr vielleicht so eine Maschine? Kennt ihr irgendeinen Computer, der kleine Computer hat? Kennt ihr irgendeinen Computer, der sich selbst am Leben hält? Das tut er nicht. Oder wie sieht das mit eurem Auto aus? Reproduzieren die sich selbst? Vielleicht sollte man mal Mercedes mit Mitsubishi kreuzen. Vielleicht parkt ihr die mal nebeneinander. Vielleicht haben wir da einen Mitsubishi. Passiert nicht, oder? Von Neumann wies darauf hin, dass selbst wenn eine Maschine, wenn wir so eine Maschine konstruieren könnten, die komplex genug wäre, um sich selbst zu reproduzieren, um sich selbst am Leben zu halten, diese Maschine dann ständig kaputt wäre, weil sie so komplex sein müsste. Sie könnte sich also nicht schnell genug selbst reparieren. Leute, wir haben es bisher nicht geschafft, eine solche Maschine herzustellen. Obwohl, hört gut zu, jedes einzelne Lebewesen genau das tut. Sich selbst reproduzieren, am Leben erhalten und reparieren. Das ist interessant, oder? Wann habt ihr die letzte Wartung für euer Herz gemacht? Hey, brauchen wir nicht, oder? Da muss nicht mal ein bisschen Fett reingedrückt werden oder so. Das läuft alles. Das ist unglaublich. Dahinter steckt der Verstand Gottes. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass das reiner Zufall ist. Leute, blinde Ergebenheit gegenüber dem Zufall ist ein Akt der Auflehnung gegen den Verstand. Und noch viel wichtiger, eine Auflehnung gegen die Offenbarung. Oder noch viel größer, die Auflehnung gegen Gott selbst. Douglas Kelly sagt, zumindest kann man anmerken, dass das gesamte Konstrukt der Evolutionstheorie zunehmend als Frage des Glaubens statt objektive empirische Wissenschaft gesehen wird und dass deren Grundlagen erschüttert sind. Zitat Ende. Ein gewisser Michael Denton, der ein Buch mit dem Titel Evolution, eine Theorie in der Krise geschrieben hat, sagt, es kann keine Zweifel geben, dass es Biologen nach einem Jahrhundert intensiver Bemühungen nicht gelungen ist, diese Theorie auf bedeutsame Weise zu untermauern. Tatsache ist, dass die Natur nicht auf dem Kontinuum reduziert wurde, das Darwins Modell verlangt. Und auch die Glaubwürdigkeit des Zufalls als schöpferische Kraft für die Entstehung des Lebens nicht mit Sicherheit festgestellt wurde. Es ist sogar genau das Gegenteil. Je mehr die Wissenschaft über die verblüffende Komplexität lernt, je mehr die Wissenschaft über Harmonie und Design, über die Intelligenz des Universums lernt, umso mehr muss die Wissenschaft zugeben, dass es einen intelligenten Schöpfer geben muss. Zitat Ende. Wisst ihr, vernunftbasierte Wissenschaft sollte zumindest vorschlagen, dass es dort draußen irgendwie einen intelligenten, mächtigen Schöpfer, übernatürlichen Schöpfer geben muss. Aber obwohl die Wissenschaft das erkennen sollte, weil es die einzig vernünftige Erklärung ist, zu wissen, wer er ist und wie er die Schöpfung vollbracht hat, muss die Wissenschaft ihre Knie, sie muss ihre Knie vor der Schrift und vor dem Gott der Schrift beugen. Leute, unsere einzige Wissensquelle ist die Bibel, die Heilige Schrift. Evolution ist ein Akt des Glaubens, des irrationalen Glaubens. Die Schöpfung ist ein Akt des Glaubens, das auf Offenbarung beruht. Und ich glaube der Bibel und dem Wort Gottes. Evolution dagegen ist eine religiöse Sekte der Neuzeit, die die Vernunft und die Offenbarung verleugnet. Die Schöpfung ist die Anbetung des wahren Gottes in vollkommenen Einklang mit Vernunft und Offenbarung. Und ihr Lieben, so kehren wir einfach zu diesem Ausgangspunkt zurück. Entweder glaubt ihr an einen ewigen Gott oder ihr glaubt an ewige Materie, ewige Energie oder ewige Amöben. Das wird ja fast zum Gott erhoben. Entweder seid ihr Materialisten oder ihr glaubt an die Ewigkeit der Materie oder ihr seid Supernaturalisten und glaubt an die Ewigkeit Gottes. Leute, das sind die einzigen beiden Optionen, die es gibt. Was geschieht mit einer Welt, die den Schöpfer ablehnt und ihn durch Materie ersetzt? Was geschieht mit einer Welt, die den Schöpfergott durch gesichtslose Zeit, Zufall, Materie und Energie ersetzt? William Provine von der Cornell-Universität bezog ganz klar Stellung dazu. Er sagt, die Implikationen der modernen Wissenschaft stehen ganz klar im Widerspruch zu den meisten religiösen Traditionen. Es gibt keine inhärenten moralischen und ethischen Gesetze und auch keine absoluten Maximen für die menschliche Gesellschaft. Im Universum sind wir egal und wir haben keine ultimative Bedeutung im Leben. Zitat Ende. Das stimmt. Wenn wir nur die Folgen eines Zufalls wären, dann wäre alles unbedeutend. Dann gäbe es keine moralischen, keine ethischen Maßstäbe. Dann bliebe uns nur Tragödie und Verzweiflung. Wenn dieses Universum die Folge unpersönlicher Kräfte wäre, gesichtslos, wenn es dort draußen pechschwarz wäre, weil dort niemand ist, dann würde das einen gewaltigen Unterschied in meinem Leben machen. Aber da es einen Schöpfer gibt und da dieser Schöpfer ein Gesicht hat und da ein liebender, rettender, segnender Gott ist, der hinter seiner Schöpfung steht, macht es einen gewaltigen Unterschied, nicht nur in meinem, sondern auch in eurem Leben. Wisst ihr, Gott entschuldigt sich nicht mit den Worten am Anfang. Das ist so wunderbar, dass er das nicht tut. Ja, tut mir leid, Entschuldigung, ich weiß, dass ihr damit Schwierigkeiten habt zu glauben, aber am Anfang war ich und ich habe das gemacht. Nein, da steht, im Anfang schuf Gott. Aus Punkt. Ihr könnt es glauben oder ihr könnt es nicht glauben. Die Anhänger der Evolutionstheorie würden sagen, am Anfang die Amöbe, am Anfang die Materie, am Anfang die Energie. In der Bibel steht, am Anfang schuf Gott. Und in Johannes Evangelium, Kapitel 1, steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe, und das sagt alles, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ist das nicht deutlich? Das drückt aus, dass sich nichts von selber entwickelt hat. Hebräer 11, 3 heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Nicht durch Evolution, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Und das wiederholt sich, und das finden wir in 1. Mose, das finden wir im Johannesevangelium und das finden wir hier im Hebräerbrief. Entweder glaubt ihr das oder ihr glaubt es nicht. Wir können also schlussfolgern, dass die Evolution eine falsche Religion ist. Ich meine, warum alles in der Welt würden wir das, was in der Bibel steht, mit dem, was die Evolution ist, zusammenbringen und irgendwie harmonisieren wollen? Warum würden wir Anleihen bei der falschen Religion der Evolution machen und sie dem geradlinigen Bericht aus 1. Mose aufzwingen? Wofür? Leute, das ist ein Angriff auf die Offenbarung Gottes. Die Bibel sagt uns, woher die Energie kam. Sie kam von Gott. Die Bibel sagt uns, woher die Materie kam. Sie kam von Gott. Die Bibel sagt uns, wie die Himmel und die Erde geformt wurden. Gott tat es. Und das ist alles, was wir wissen müssen. Nichts könnte logischer sein. Ein intelligenter Schöpfergott hat das geschaffen. Jetzt kommen die Anhänger der Evolutionstheorie mit ihren Lügen und ihrer Missachtung von 1. Mose und warum alles in der Welt schlucken wir das und versuchen das irgendwie mit der Schrift zu harmonisieren. Warum tun wir das? Die Evolution ist falsche Religion. Und hier sind die Grundlagen, auf denen sie beruht, um euch nur eine weitere Perspektive zu geben. Ich glaube, ihr habt diese Punkte dort. Erstens ist die Evolution reine Wissenschaft. Das sagen sie, das behaupten sie. Es ist reine Wissenschaft. Das ist es, was laut Anhänger der Evolutionstheorie, das sollen wir glauben. Sie ist reine Wissenschaft, ein geschlossenes System, das auf Realität beruht, nicht auf der Illusion eines Gottes. Okay? Zweitens beruht sie darauf, und würden die Anhänger der Evolution sagen, dass die Evolution gleichbedeutend mit Vernunft ist, weil sie Wunder und alles Übernatürliche ausschließt. Aber ihr Lieben, es kommt ein Punkt, an dem das Übernatürliche die einzig rationale Erklärung ist. Drittens ist die Evolution befreiend. Sie sagen, oh, das ist so befreiend, weil sie keinen Gott und seine ganzen Gebote eliminiert. Welch ein freies Leben können wir führen? Wir können unsere Sexualität freien Lauf lassen. Viertens sagen die Anhänger der Evolution, dass ihre Religion demokratisch sei, weil jeder Mensch die Quelle seines eigenen moralischen Urteils sei. Denn da es keinen Gott gibt, gibt es keinen Richter über die Moral und es gibt auch kein Gesetz. Was meint ihr, warum die Evolution so beliebt ist? Fünftens ist die Evolution breit gefasst. Oh, wir sind tolerant, weil sie glauben an einen Gott zulässt. Nur nicht den Gott der Bibel. Oh, ihr dürft an Gott glauben, aber glaubt nicht an den Gott der Bibel. Das dürft ihr nicht. Leute, das ist ihre Religion. Und das ist verblüffend. Die Menschen bekämpfen die Vernunft und begrüßen Absurdität, um Rechenschaftspflicht gegenüber dem ewigen Richter zu vermeiden. Das ist der Grund. Und lass mich noch mit den Worten aus Römer 1 abschließen. Das ist eine relevante Aussage von Gott, in der jene angesprochen werden, die ihn ablehnen. Und wir werden beim nächsten Mal uns wieder Römer 1 zuwenden. Aber Römer 1, Vers 18 heißt es: Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Ich meine, das sagt Paulus hier schon. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich. Das beginnt alles hier in Vers 18. Der Zorn Gottes ergießt sich über diese Leute, die das Übernatürliche durch das Natürliche ersetzt haben. Das ist das Gericht Gottes über sie. Und beim nächsten Mal werden wir da fortsetzen. Außerdem werden wir uns einige Stellen im Neuen Testament ansehen, die euch zeigen, warum ihr an die Schöpfung glauben müsst, weil wir gar keine andere Wahl haben, weil ihr andernfalls das Evangelium beeinträchtigt. Lasst uns beten.